Mediziner sind Mediziner. Mediziner brauchen Zeit für Patienten. Das wünsche ich mir selber als Patient, wenn ich bei meinem Arzt bin. Und der muss nicht formal juristisch genau wissen, wo was hingehört.
Das ist etwas, was ich vor, sagen wir mal, 2 Jahren so auch noch nicht wahrgenommen habe, dass sich da alle Stakeholder gemeinsam Gedanken über die Mehrwerte machen, sondern eben nur über die Digitalisierung des Status Quo. Das hat sich geändert.
Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta Data Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los. Heute mit diesem Thema.
Das EVO-Projekt des Bundesinnungsverbandes für Orthopädietechnik Teil 2. Nachdem wir im letzten Monat mit Thomas Münch, unter anderem Schirmherr des EVO-Projektes des Bundesinnungsverbandes, über den aktuellen Sachstand des Projektes aus Sicht der Leistungserbringer gesprochen haben, wechselt Update heute mal die Perspektive und fragt quasi auf der anderen Seite des Schreibtisches nach. Konkret, wir beleuchten heute die Sicht der Kostenträger. Unser Gast, Frank Rudolph, Referent Heil- und Hilfsmittel, Fahrtkosten beim AOK Bundesverband. Herzlich willkommen, Update, Herr Rudolph.
Ja, danke schön, schönen guten Tag.
Fachlich werde ich begleitet, wie schon beim letzten Mal, von meinem lieben Kollegen Michael Gelhardt, Leiter Pilotprojekte bei Optadata. Hallo Michael, danke, dass du dir wieder Zeit nimmst.
Ja, hallo in die Runde und hallo an die Zuhörer.
Michael, apropos Zuhörer, was ich letztes Mal ganz vergessen habe zu fragen, bevor ich dich jetzt zweites Mal eingeladen habe, ne? Gehörst du zur Optadata Schalke Hochburg oder eher so wie ich zu der Minderheit der Borussen-Fans?
Ja, ich gehöre tatsächlich zur Minderheit der Borussen-Fans.
Was? Jawohl!
Ja, und das sogar aus einer, wie ich finde, ganz interessanten Historie, denn mein Vater kommt gebürtig aus Gelsenkirchen, konkret aus Schalke, mhm, und blutet da natürlich Schalke. Und als Kind habe ich mir dann gedacht, wie kann ich meinen Papa am meisten ärgern, und bin dann Dortmund-Fan so geworden, was die Frau Mama auch gerne mit dem einen oder anderen Trikot unterstützt hat.
Ja, super. Das ärgert deinen Vater, das freut deine Mutter. Bleib jetzt mal ganz neutral. Ja, genau. Dürfen wir sonst noch was Privates von dir wissen?
Was willst du denn hören? Ich weiß gar nicht, was ich von mir so erzählen kann.
Der verliebt, verlobt, verheiratet wäre vielleicht eine Frage.
Eine gute Frage. Bin tatsächlich seit 2,5 Jahren glücklich verheiratet, seit über 10 Jahren mit der Dame meiner Wahl zusammen. Und ja, ich wohne im schönen Dorsten, also genau im Zwischenbereich vom Ruhrgebiet und vom Münsterland, so ein bisschen das Beste aus beiden Welten hier rauspicken. Und ja, wir sind da eigentlich ganz gerne in der Natur unterwegs, ganz entspannt meistens, und vor allen Dingen große Fans von Events, also vor allen Dingen Konzerte und so weiter. Das, was immer drauf Freu-Events für uns sind, alle paar Monate steht da immer was an, und das ist dann eine schöne Abwechslung zum Thema Hilfsmittel und E-Verordnung, wobei ich, und ich glaube und hoffe, das hat man beim letzten Mal gemerkt, auch für beide Themen gleich brenne.
Ja. Konzerte ist vielleicht ein Stichwort für Sie, Herr Rudolph. Machen Sie auch, haben Sie Interesse an Musik?
Sehr, ja, auf jeden Fall. Musikfrenetisch, bin leidenschaftlicher Plattenhörer, und auch mit Freunden haben wir uns da in einem Plattenkreisel organisiert.
Also Vinyl, dann, richtig, ja?
Richtig Vinyl, ja, wo wir dann auch Platten so tauschen und die mal hören, und dann kriegt man immer von 4 Freunden dann auch eine Platte. Ist das immer wie Weihnachten so 3-4 Mal im Jahr, und da hat man dann 2 Monate Zeit, die mal zu hören, zu rezensieren, und das ist dann auch immer wie so ein Überraschungsei, was man bekommt.
Ja, wohl wahr. Also ich habe meine ganzen Platten aus der Jugend auch noch alle im Keller stehen, und bei der einen oder anderen schüttel ich heute den Kopf. Ich gucke es mir ab und zu mal an, so ein bisschen wie nennt man das, romantischer Perspektive.
Ne? Ja, sehr schön.
Ja. Das ist eine Technologie, die sich ja dann auch überholt hat, die zwar, glaube ich, länger am Start war als die CDs, aber das ist vielleicht ein schöner Übergang zu unserem Thema E-Verordnung. Das Papierrezept, Ja, das gibt es ja jetzt nun auch schon ewig und jetzt sind wir auf dem strammen Weg zur E-Verordnung im Hilfsmittelbereich und eben das Pilotprojekt des Bundesinnungsverbandes ist heute unser Thema. Und Mitte April 2024 haben sich der AOK Bundesverband, respektive die AOK Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordost, Nordwest, AOK Plus für Sachsen und Thüringen sowie Sachsen-Anhalt, diesem Pilotprojekt E-Verordnung für orthopädische Hilfsmittel eben unter Leitung des BIF angeschlossen. Herr Rudolf, welche generellen Überlegungen standen hinter diesem Schritt? Und für mich natürlich auch nochmal wichtig, welche Rolle nehmen Sie persönlich in diesem Projekt ein?
Ja, also das Hauptinteresse tatsächlich der AOKs, beziehungsweise davon konnte ich zumindest die AOKs, die speziell jetzt teilnehmen, die von Ihnen genannten, überzeugen, aber auch die Gemeinschaft, die AOK-Gemeinschaft in Gänze. Das hat also bei den anderen AOKs schlicht und ergreifend auch Ressourcengründe, weil man es einfach personell gar nicht wuppen kann. Aber im Endeffekt sehen alle, dass die Chance und das Hauptinteresse, die Ende-zu-Ende-Prozesse auch aus Kassensicht mitgestalten zu können und mitgestaltet zu wissen, sowie auch verproben zu können. Also darin liegt für uns eine unfassbar große Chance. Und zudem verschafft uns die Beteiligung an diesem Pilotprojekt im besten Fall auch so vielleicht einen gewissen kleinen zeitlichen Vorteil. Stichwort, dass wir natürlich als AOK-Gemeinschaft auch unser Kassensystem, also hier Oscar, aufgebockt und weiterentwickelt bekommen.
Ja, Oscar ist ein gutes Stichwort. Kenne ich auch das Thema. Nutzen aber auch nicht, inzwischen nicht nur AOKs oder AOKan, wie auch immer man da nennen will. Und ich habe jetzt aus Ihren Worten entnommen, dass die anderen nicht genannten AOK-Schwesterkassen sozusagen auch auf jeden Fall mit einem interessierten Blick zuschauen.
Definitiv, genau. Also das heißt, es gibt auch einen regelmäßigen Austausch und Informationstransfer an alle anderen AOKs, dass alle im Bild sind. Das ist ja hier keine Geheimniskrämerei, dieses Projekt. Ganz im Gegenteil, das zeichnet sich durch eine hohe Transparenz aus. Und das ist auch genau das, was Spaß macht tatsächlich, ja.
Ja, könnte ich die Entscheidung des AOKBV bzw. der Kassen vielleicht auch ein wenig als Antwort der EV-Aktivitäten der AGE-Gesundheit, sprich der Ersatzkassen, werten?
Was heißt Antwort? Wir wussten, dass eine AOK auch dabei ist bei der AGE-Gesundheit, genau, Deutschland.
Die Bayern, glaube ich, ne?
Genau, die Bayern sind das. Entschuldigung. Und beide Projekte stehen ja tatsächlich im regen Austausch tatsächlich. Die haben unterschiedliche Ansätze. Für uns interessant ist eben genau dieser 360-Grad-Modus des Pilotprojekts E-Verordnung. Das heißt, man schaut sich jeden Prozess an, von der Genehmigung bis zur Abrechnung, Hilfsmittelpoolverwaltung, und wir haben ja auch ganz andere Einstiche in die Hilfsmittelversorgung als nur die Verordnung auf dem Muster 16 durch den Vertragsarzt. Und genau das alles wird in den Blick genommen, wird bewertet und wird geschaut, wie sehen die Prozesse jetzt aus, was müssen wir optimieren, standardisieren, um es dann in die digitale Welt zu überführen.
Ja, mit dem Austausch bin ich auch informiert. Sehen Sie da denn, ja, vielleicht mal an beide, auch an dich, Michael, die Frage, ist da eine Chance auf Konsens?
Ich kann einfach mal anfangen mit der Antwort. Ich denke, dass wir in vielen Bereichen doch sehr gleich ticken und gleich unterwegs sind. Beide Projekte haben ein Interesse daran, dass die Hilfsmittelversorgung, wenn sie dann digitalisiert ist und die E-Verordnung Hilfsmittel da ist, einfach effizienter und mit Mehrwerten für Leistungserbringer und für alle anderen auf der Prozesskette, Frank Rudolf hat gerade von der 360-Grad-Sicht gesprochen, dann auch da ist und eben nicht nur einen Status quo digitalisiert, sondern die Hilfsmittelversorgung besser macht insofern, als dass hoffentlich mehr Zeit wirklich für die eigentliche Fachlichkeit bei den Hilfsmittelanbietern bleibt. Und es gibt einige Unterschiede im Prozess, auch ein bisschen in der Technik, aber gerade wenn ich jetzt mal Richtung Abrechnung schaue, also wie kommt es vom Leistungserbringer dann hinterher zum Kostenträger, was brauchen wir dafür an Anpassungen in der Technik? Und dann weiß ich da auch aus den Gesprächen, dass da ein großes Interesse gibt, da gemeinsam einen Weg zu beschreiten und am Ende ja dieselben technischen Wege zu begehen, selbst wenn zwischen den Projekten prozessual an der einen oder anderen Stelle noch Unterschiede sind.
Genau, den kann ich eigentlich nur zustimmen. Gerade, Michael, was du gesagt hast, der Prozess der Abrechnung, da sind wir gerade dabei, eben ein Höchstmaß an Heterogenität, selbst nur im AOK-System, wo es sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, was sind rechnungsbegründende Unterlagen. Und diese unterschiedlichen Ausprägungen darf der Leistungserbringer ertragen und erleiden, ne? Weil er hat teilweise im schlimmsten Fall bei 11 AOKs unterschiedliche Ansichten, im dümmsten Fall 11-mal unterschiedlich ausgeprägt. Die eine AOK will das so, die andere braucht das nicht. Und da sind wir gerade dabei, genau hier einen Standard zu definieren. Was sind künftig rechnungsbegründende Unterlagen, je Produktgruppe des Hilfsmittelverzeichnisses? Weil es macht nur Sinn, Prozesse erst zu optimieren, zu standardisieren und dann zu digitalisieren und nicht einen Irrsinn, den es jetzt gibt an Heterogenität, zu digitalisieren.
Da komme ich gerne gleich nochmal drauf zurück, Herr Rudolf. Ja, die rechnungsbegründenden Unterlagen, das ist ein Thema, was mich persönlich in meiner Tätigkeit bei Optadata auch immer schwer begleitet hat. Aber ich komme ja, da gleich nochmal zu.
Glaube ich.
Und deine Einheitlichkeit, also ich jetzt sehr gerne am liebsten bundesweit. Ne? Aber okay, wir kommen gleich nochmal dazu. Michael, ja. du bist ja auch nah dran am EVO-Projekt. Ihr habt euch doch bestimmt oder du hast dich doch bestimmt auch gefreut, mal von die Sicht der Kostenträger da deinen Horizont so ein bisschen zu erweitern.
Ja, absolut. Vor allen Dingen über die starke Unterstützung hier vom AOK, BV, von den 6 genannten Kassen. Und was uns, wir haben es schon immer gesagt, wir wollen und wollten immer schon die gesamte Prozesskette abbilden. Vom ausstellenden Arzt über den Versicherten zum Leistungserbringer bis hin zur Abrechnung, entweder über ein Abrechnungshaus oder eben direkt als Selbstabrechner und dann zu den Kostenträgern. Und es ist interessant, wie viele unterschiedliche Interessen natürlich hier im Prozess sind, die sich aber am Ende, wenn man gemeinsam spricht, doch alle die Klinke in die Hand geben. Und das ist das Schöne. Und was uns wichtig ist, wir wollen keinen Weg durchboxen. Wir sind nie mit dem Ansatz in den Piloten gegangen, zu sagen, das ist ein Sollprozess und den hat jetzt irgendwie ein kleiner Teil dieser Prozesskette definiert und den wollen wir jetzt durchboxen. Sondern wir haben immer gesagt, wir wollen das Feedback aller am Prozess Beteiligten einholen. Und dazu gehören natürlich die Kostenträger. Und die Kostenträger auch hier, das ist ja nicht nur ein Einbahnkanal, also keine Sackgasse. Ja, ist ja nicht nur, es geht zur Abrechnung hin und dann ist das Thema erledigt. Auch da gibt es ja mal eine Rückfrage an den Leistungserbringer. Da gibt es auch mal einen Austausch mit dem Arzt. Da gibt es einen Austausch mit dem Versicherten. Und wenn man sich diesen, ich benutze das Wort hier wieder vom letzten Mal, Digitalisierungsrattenschwanz vom Weg einer E-Verordnung anschaut, dann ist das Ganze doch deutlich herausfordernder als so ein Sollprozess, der sagt, eine Verordnung geht von A nach B. Und diese Komplexität können wir eben nur abbilden, wenn alle dabei sind. Und ich glaube, das ist hier nicht nur ein Lippenbekenntnis, Frank Rudolf kann es auch bestätigen, dass tatsächlich alle eingebunden sind, einmal bei den Prozessen, das hatte Frank gerade selbst schon gesagt, aber selbst auch bei der Technik. Ja, ich bin ja in der Technik immer auch so ein bisschen zu Hause und wenn wir von einer E-Verordnung, also von einem E-Verordnung-Datenbundle sprechen, das sind dann die Informationen, die heute auf dem Papiermuster draufstehen. Dann haben wir aber auch noch die Informationen, die heute über den DTA im Edifact-Standard in den Abgabeinformationen drinstecken. Das ist ja eine ganze Menge, was der Leistungserbringer da ergänzt, konkretisiert, Kostenvoranschlagsinformationen und so weiter und so fort. Und das muss ja auch alles kompatibel sein mit dieser neuen FHIR-Struktur. Auch da haben wir beim letzten Mal schon kurz drüber gesprochen. Und da kennen wir vom E-Rezept-Arzneimittel das sogenannte E-Abgabedatenbundle. Das ist im Endeffekt eine Abbildung eben von den Informationen, die auch heute schon und in der Vergangenheit bei den Kostenträgern angekommen sind, aber in der neuen Struktur. Und da haben wir, Frank, ich weiß gar nicht, wie viele Freitage, wir haben alle 2 Wochen freitags einen großen Austausch, wo auch viele, viele Sachbearbeiter und Fachexperten der genannten AOK dabei sind, wo wir auf Feldebene geschaut haben, ist es vollständig, fehlt noch was und wirklich auch die Corner Cases hier mitgenommen haben, weil wir eben nicht wollen, dass irgendjemand in eine Sackgasse läuft, nur weil es jetzt eine neue Datenstruktur sind. Und da sind wir sehr, sehr dankbar, so einen starken Partner gefunden zu haben, der eben bei all diesen Punkten, wo es in den Dialog geht und wo Daten übermittelt werden, sehr gut unterstützt und nicht nur sehr gut unterstützt im Sinne, und das hat Frank gerade auch schon gesagt, Abbildung eines Status Quo, sondern gleichzeitig hinterfragt, sehr, sehr offen und selbstkritisch hinterfragt, was brauchen wir zukünftig noch? Und auch ich kann, glaube ich, schon mal anmerken, dass das Thema rechnungsbegründende Unterlagen in der nächsten halben, dreiviertel Stunde sicherlich noch ein, zwei Mal angesprochen werden wird.
Ja, Input von allen Seiten. Ne? Auf der Reha-Care habt ihr wahrscheinlich von unseren Kunden und dann Softwareanwendern ja einiges Feedback bekommen. Durch die Zusammenarbeit jetzt hier auch entsprechend Feedback mit den AOKern und unsere Kollegen von den ERP-Systemen sind ja wahrscheinlich auch mit im ständigen Informationsfluss mit eingebunden. Ja, die Systeme müssen sich ja am Ende des Tages auch verstehen. Ja, Synergien schöpfen für die ERP-Systeme und letzten Endes ja für die Kunden, Michael, das ist auch ein großes Thema.
Absolut, genau. Also wir haben jetzt nicht nur auf der OT World und auf der RehaCare entsprechend diesen Abruf gezeigt, sondern natürlich haben auch Kunden der jeweiligen Branchensoftware das in den letzten Monaten bis hin zu fast einem Jahr auch ausprobiert. Ja, man geht ja nicht einfach mit einer technischen Lösung raus, wenn man noch gar nicht weiß, ist das Ganze belastbar. Und hier ist das Schöne, dass die Leistungserbringer, die das Ganze ausprobieren, die einfach am besten wissen, was muss berücksichtigt werden, wie kann man eben Mehrwerte schaffen. Wir hatten über die Lösung in der Akriba beim letzten Mal auch gesprochen. Ja, das basiert ja alles auf Basis des Feedbacks der Leistungserbringer, also derer, die damit arbeiten müssen. Und was wir jetzt haben ist, ich habe vorhin schon wieder ein bisschen über die Technik gesprochen, aber diese strukturierten Daten, die wir dann haben. Strukturierte Daten, das nochmal zur Einordnung, ein Bild einer Verordnung oder eines Genehmigungsschreibens, das sind keine strukturierten Daten. Das sind digitale Daten, aber schlussendlich sitzt da dann wieder ein Mensch, der das Ganze sich anschauen muss und prüfen muss, ob das Sinn macht. Und dieser Prozess an sich macht zukünftig wenig Sinn. Denn wenn wir jetzt auch mal bei den Automatismen nicht nur auf die Leistungserbringerseite, sondern auf die Kassenseite schauen, dann ermöglichen eben solche strukturierten Daten aus der Branchensoftware genau solche Automatismen auch auf der Kassenseite. Beispiel sind die rechnungsbegründenden Unterlagen. Ja, können wir ein PDF oder ein Bild anliefern, können wir uns immer vielleicht sogar und dann irgendwann, da bin ich bei dir bundesweit, auf einen technischen Standard einigen, dass ein Kassensystem das vielleicht auch zum gewissen Maß dunkel bzw. automatisiert prüfen kann. Das gleiche gilt für die Unterschrift des Versicherten. Da haben wir ja auch beispielsweise die Leistungsempfangsbestätigung. Natürlich kann ich da wie bei DHL auf dem Signaturpad unterschreiben, aber das kann ich nicht automatisiert auswerten. Wenn ich dann aber irgendwas habe, was aus einer elektronischen Identität stammt, sei es vom Personalausweis, von der Versichertenkarte oder was man sich ja alles noch überlegen kann, dann habe ich hier große Chancen für Mehrwerte. Und die Vereinfachung der Abrechnung am Beispiel der rechnungsbegründenden Unterlagen ist das nächste schöne Beispiel, womit wir wirklich diese Mehrwerte und diese Automatismen auf allen Seiten schaffen können. Wir wollen ja auch nicht, dass Leistungserbringer dann irgendwas scannen müssen, um am Ende wieder einen digitalen Output zu erzeugen. Also Medienbrüche vermeiden, Komplexität reduzieren und damit wir am Ende eben nicht nur die Chance haben zu digitalisieren, was heute da ist, sondern die Chance haben, einen Prozess zu schaffen, der schlanker ist, der noch besser ist. Und ich finde, hier zeigt sich zusammenfassend das gute Zwischenergebnis unseres Ansatzes, alle Stakeholder zu beteiligen. Weil wenn man dann nur von einer Seite drauf schaut, auf solche Themen und auf dieses Thema der rechnungsbegründenden Unterlagen, dann ist es, glaube ich, schwierig, die andere Partei zu verstehen. Und es ist auch schwierig, nochmal zu hinterfragen, was brauche ich denn eigentlich? Und die letzten Monate haben gezeigt, dass das, was wünschen sich die anderen und das, was brauche ich, doch sehr, sehr nah beieinander ist. Und das macht Spaß, das ist toll.
Ja, das hört sich doch gut an. Herr Rudolph, ich denke mal, Sie sehen das ähnlich. Wir haben eben schon ein bisschen über die Motivation dort mitzumachen, haben Sie schon einige sehr konkrete Dinge genannt, aber vielleicht können wir es noch mal ein bisschen komprimieren. Konkrete Ziele aus Kassensicht ist so die klassische Journalistenfrage, ne? Die drei wichtigsten. Bringen Sie mal auf den Punkt.
Ja, ja, ich versuche das mal auf den Punkt zu bringen. Also was Michael Gellert eben sagte, also die Chancen auch der Nutzdatengewinnung. Ne? Wir sind hohe Fans, unsere Prozesse so automatisiert wie möglich zu gestalten. Also wir sind da schon sehr, sehr gut und wollen natürlich immer noch mehr. Wir kriegen davon auch nicht genug, weil natürlich wir auch Ressourcenmangel haben. Fachkräfte wachsen auch nicht auf dem Baum. Das wird nicht besser, die Situation. Das heißt, wir haben ein hohes Interesse eben auf Basis am besten von ausschließlicher Nutzdatenübermittlung und Nutzdatennutzung unsere sozusagen Automatisierungsquote ordentlich nach oben zu jessen. Da haben wir noch nicht mal von KI geredet. Ja, also da diese Chancen ergeben sich auch nochmal und das massiv. Und da haben wir so erste Gedanken schon mal angeteasert. Also beispielsweise auch eine Plausibilitätsprüfung, Verordnung mit dem Hilfsmittel oder Indikation, ne, mit dem Hilfsmittel. Das kann man perspektivisch mit Sicherheit KI unterstützt auch automatisiert machen. Wir haben eben auch die Chance, die Prozesse, die neuen digitalen Verordnungsgenehmigungs-, Korrektur- und Abrechnungsprozesse mitzugestalten. Ja, und das ist eben auch, was Michael Gellert sagte, das Schöne, gemeinsam auf Augenhöhe, wir werden ernst genommen und dann kriegt das sozusagen auch einen erforderlichen Kostenträgerschlag. Und das, wo wir auch sehr dran interessiert sind, eben Dinge, die von Ärzten gestochen werden. Also das, ja. Der ist ja das Initial, ne? Und alle Beteiligten, die Hilfsmittelleistungserbringer, insbesondere, das war auch eine Erkenntnis, die leiden da noch mehr als wir drunter, dass die Verordnungsqualität eben oft, ich sag ganz ehrlich, miserabel ist, aber auch verständlich. Ärzte sind Mediziner und sind keine Verwaltungsfuzzis. Ja, die, das mag ja alles sein, dass alles in Deutschland irgendwo steht. Ja, im Bundesmantelvertrag und Hilfsmittelrichtlinien. Nur ganz ehrlich, das liest sich doch keiner durch und das weiß auch keiner. Mediziner sind Mediziner. Mediziner brauchen Zeit für Patienten. Das wünsche ich mir selber als Patient, wenn ich bei meinem Arzt bin. Und der muss nicht formal juristisch genau wissen, wo was hingehört. Und da sehen wir die Chancen, dass Praxisverwaltungssoftware künftig intelligenter ausgestattet werden kann, dass der Arzt beim Ausstellen seiner Verordnung ohne Mehraufwand, das ist so auch unsere Maxime, oder ohne großen Mehraufwand, einen deutlich höheren Traffic hat und eine deutlich bessere Verordnungsqualität. Und wenn das auch schon gelingt, das, wow, ich glaube, da freuen sich alle, insbesondere die Hilfsmittelleistungserbringer, die absolut zum Teil in 40-50% der Fällen den Arzt rückkoppeln müssen, sagen, hier, da fehlt was, da stimmt was nicht, damit die das abgerechnet kriegen. Ja, und da haben Hilfsmittelleistungserbringer auch weiß Gott anderes zu tun.
Ja, die Ärzte winken ja immer ab, beziehungsweise heben die Hände, mehr Aufwand, ja. Dafür haben wir keine Zeit. Ne? Ja. Einerseits verständlich, aber sie haben die PVS-Hersteller genannt. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo man ansetzen muss. Ja, also gerade auch im Hilfsmittelbereich.
Absolut.
Ich
habe
ein ganz schönes Beispiel bringen, oder so schön ist das Beispiel, ich habe ein Beispiel, kann ich bringen. Ich musste für einen Familienangehörigen eine Dauerverordnung für Inkontinenz haben. Ja, und bin dann zu seinem Arzt gegangen und dann haben die hin und her geguckt und wussten überhaupt nicht, was los war, dann die Sprechstundenhilfen. Und ich sage, ich habe eine Hilfsmittelnummer, ich kenne mich ja jetzt ein bisschen aus, ne?
Ja.
Ja, nee, haben sie nicht eine PZN?
Ja.
Also da ist, Sie haben den wunden Punkt angesprochen.
Genau.
Und wenn das dann wuppt, dann ist das ja auch kein Mehraufwand mehr, wenn die Software kann ja so viel Intelligenz aufbringen letzten Endes, um diese Verordnungsqualität deutlich zu erhöhen. Also das ist ein Punkt, da kann ich nur sagen, wenn Sie da als von Kassenseite mit einwirken können, wäre das eine Riesensache.
Genau, ja. Und wir dürfen Ärzte zu nichts zwingen, sondern wir sollten das intelligent gestalten, dass das so subtil ist, dass sie das im besten Fall gar nicht mitkriegen.
Ja, genau.
Das ist so mein Traum, sehr subtil.
Ja, das ist auch das Beste, ja, wenn man...
Ja, absolut.
Haben ja auch Verständnis für die Ärzte, du musst ja nun mal selber, wenn man da hingeht, gucken, was da los ist. Ja?
Genau.
Sie haben es ja selber auch erwähnt. Ja.
Und auch hier, Bernhard, ja. wenn ich ganz kurz eingreifen darf. Du hast die PVS-Hersteller erwähnt und das ist ein sehr, sehr schönes Stichwort. Auch hier haben wir ja die Unterstützung im Piloten, da seit, ich glaube jetzt September, hat sich auch Zollsoft mit der Lösung Tomedo dem Piloten angeschlossen. Weitere sind gerade im Unterschriftsverfahren. Da freuen wir uns sehr, dass genau diese 360-Grad-Sicht und auch die Frage, wie kann ich als PVS-Hersteller meinem Kunden, also den Ärzten, eben das Ausstellen einer Hilfsmittel-E-Verordnung noch einfacher machen. Ja. Eben keine Verwaltungskraft, sondern Mediziner, schön zusammengefasst, gerade von Frank. Wenn ich heute vielleicht in der einen oder anderen Lösung, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber wenn ich da heute in der einen oder anderen Lösung wirklich in ein sehr altmodisches Verzeichnis reinschauen muss, durchscrollen muss und ja, wenn ich danach suche, irgendwie eigentlich ja schon den Lösungsbegriff kennen muss und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, dann verstehe ich, warum so viele Verordnungen irgendwo fehlerhaft oder unvollständig sind, dass da mal der Siebensteller nicht zur Diagnose oder sowas passt. Und da haben wir eine riesen Chance, sowohl natürlich für die Leistungserbringer, die dann seltener in diese Rückfrageschleife gehen müssen, ja, oder in den Klärfall in einen Korrekturprozess gehen müssen, aber eben auch bei den Ärzten, die sagen, ich habe jetzt mehr Zeit für meinen Patienten.
Absolut, da sind wir im Grundsatz schon da, wo wir eben gesagt haben, da gehen wir nochmal näher drauf ein, ja. Stichwort Bürokratieabbau. Das ist für beide Schreibtischseiten, das haben wir gerade auch schon festgestellt, wichtig. Ja, auch den Kostenträgern werden auf Sicht, wenn nicht schon heute, auch Mitarbeiter nicht vom Himmel fallen. Also auch da wird Fachkräftemangel kommen und dann haben sie die Dunkelverarbeitung, das Automatisieren von Prozessen genannt. Also ich pack mal ein paar Stichworte aus, die mir so im Laufe meiner 18 Jahre Optadata immer wieder mal vorgekommen sind, Herr Rudolf, und vielleicht können Sie da bei dem einen oder anderen Stichwort einhaken, was da so für Ideen sind, was da verbessert werden kann. Also sehr das eine sind Verbesserungen beim EKV, dann das Ermitteln des Zuzahlungsstatus ist ein ganz wahnsinniges Lieblingsthema von mir.
Ja.
Ja, die einfachere Vertragswelt und damit auch weniger rechnungsbegründende Unterlagen. So. Ja.
Nehmen Sie das. Kein Thema. Also ich fange mal mit dem Zuzahlungsstatus an. Also da sind wir auch dabei. Wir müssen hier so einen Dialogprozess kommen. Ja, das sieht sozusagen, dass wir die Informationen automatisiert freischalten, zuzahlungsbefreit, ja, nein. Auch gekoppelt damit ist er bei uns versichert, ja, nein. Ja, also das ist ja die Menge an Rechnungsabsetzungen oder an Rechnungskorrekturen, die alle auf die Palme bringen im Endeffekt, ja. Da sind wir dabei, dass wir das ja auch sozusagen über unser Softwarehaus gestaltet wissen. Das müsste aus meiner Sicht auch bald scharf geschaltet werden können, dass sie sozusagen den Zuzahlungsstatus übermittelt bekommen und auch den versicherten Status. Mhm. Was war das erste nochmal, Herr Kötter?
Verbesserung beim EKV.
Verbesserung beim EKV. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage jetzt nicht, dass Dinge nicht optimierungsbedürftig sind oder fähig, alle. Aber wir laufen ja über die EGQ-Plattform, also die alle AOKs. Und Leistungserbringer sind eher kritisch mit anderen Systemen. Das heißt aber nicht, dass der EKV weiterentwickelt und verbessert werden kann, soll, darf, muss. Wird er ja auch, ne? Das gehen wir ja auch in dem Pilotprojekt mit an.
Mir fallen also sowieso bestimmte Vereinheitlichungen von Ablehnungsbegründungen ein, dass man da einfach schneller, schlauer draus wird. Ja. Also nicht nur jetzt Thema AOK, sondern global. Ja, ja, also
absolut, absolut. Ich glaube, dass jede Krankenkasse da Space nach oben hat, Dinge verständlicher zu formulieren. Hier haue ich mal ein bisschen der AOK-Gemeinschaft stolz auf die Brust. Wir haben eine sehr, sehr hohe Genehmigungsfreiquote. Also das heißt, in einer Range von 87-94% fluppt bei den AOKs alles durch. Es ist genehmigungsfrei. Also das heißt, die Prüfungen erfolgen im Rahmen der Rechnungsprüfung.
Ja. Und auch das ist ein Ansatz, klar.
Zu 87-94% geht der Versicherte, kriegt seine Verordnung, geht ins Sunnyhaus, kriegt sein Produkt, fertig. Ja, also wirklich bei aufwendigen, oft sehr handwerklich geprägten Dingen, also die eher einen Versorgungsprozess darstellen als eine ohne Wertung bloße Hilfsmittelabgabe, ja, die unterliegen einem Genehmigungsverfahren. Ansonsten ist regelhaft bei uns Genehmigungsfreiheit.
Also es ist halt ein Unterschied zwischen Bandage und Prothese, ne? Also das
absolut, absolut.
Ohne das qualifiziert das eine nicht ab.
Auch ja. Genau, aber weil eben da bestimmte Möglichkeiten, da gibt es verschiedene Alternativen und da muss man eben auch gucken. Und da habe ich eben auch durch den Gesetzgeber, durch die BSG-Rechtsprechung bei Prothesenversorgung, unmittelbarer Behinderungsausgleich, da kann ich auch nicht auf Deutsch als Kostenträger aufs Geld gucken. Da gucke ich darauf, kann er die Funktionsvorteile abrufen. anrufen, kann er, Haken dran. Völlig Wumpe, was das Ding kostet. Ja, das muss ich prüfen. Kann er die Funktionsvorteile nutzen mit dem Hightech-Produkt? Kann er das? Da bleibt mir nichts anderes übrig. Und das meine ich positiv. Das ist ja Sinn und Zweck, dass es uns als Kostenträger gibt. Genau. Weil wir eben die sind bei uns versichert. Haken dran, fertig, keine Diskussion.
Nehmen wir den letzten Punkt. Einfachere Vertragswelt, vielleicht homogenisiert bei den Kassen und damit auch homogenisierte rechnungsbegründende Unterlagen.
Da sind wir dabei. Na, also, dass wir das standardisieren und es hat ja beides immer. Es hat ja beides Segen und Fluch. Na, Standardisierung, gucken Sie den Heilmittelbereich an, wo Verträge auf Bundesebene, also über den GKV-Spitzenverband geschlossen werden. Schneller geht das nicht. Das Ding ist, eine Standardisierung in Prozessen, ja, begrüßen wir, also diese Rahmenbedingungen, aber die Ausgestaltung in der konkreten, in der Konkretheit, in der Versorgung, in der Bepreisung, lassen Sie uns das bitte regional lassen. Wir wollen auch wettbewerbsfähig sein und wir wollen es auch zulassen, dass Innovation, die ich im Hilfsmittelbereich wesentlich mehr habe als in anderen Bereichen, dass die schnell Einzug finden. Wenn wir das auf der Bundesebene heben, gute Nacht, Marie, dann haben wir verloren, weil dann dauert es Jahre, innovative Produkte irgendwann in irgendeiner Anlage zu irgendeinem Vertrag sind, selbst wenn der bundeseinheitlich ist. Also davor warne ich, Prozesse, auf jeden Fall sind wir auch selber Fans, weil müssen wir im AOK-System selber uns an die Nase fassen, dass wir der mehr in Richtung Homogenisierung, Standardisierung gehen müssen. Aber die konkrete Ausgestaltung, Bepreisung, lassen Sie uns bitte da im Wettbewerb bleiben.
Ja, Standpunkt kann ich nachvollziehen. Der bundesweite Vertrag, den Sie angesprochen haben von den Heilmitteln, bei den Heilmittelerbringern, ja, da habe ich auch schon gehört, dass das nicht so Stein der Weisen.
Das ist die Lösung. Das ist nicht die Lösung. Das ist eben auch nicht die Lösung.
Ist klar. In der Praxis kann, auch nicht die Lösung. Ja, stimmt.
Nee, absolut.
Ja.
Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass Leistungsbringer sackig sind und ihnen auch nicht müde werden zu betonen, dass sie 1000 Verträge mitunter zu managen haben. Das kann nicht die Zukunft sein. Ohne Frage. Ja, das kann auch nicht funktionieren. Von daher nochmal, dass wir die Rahmenbedingungen standardisieren, auf ein Gleis bringen, aber wie gesagt, die konkrete Ausgestaltung macht Sinn, weil auch die Versorgung ja in der Region stattfindet. Ja, das Sanitätshaus gibt es ja nun mal vor Ort und es gibt, glaube ich, nur in bestimmten Bereichen wie bei Inkontinenzversorgung oder Stomaversorgung, dass es bundesweite Anbieter gibt. Auch ansonsten findet die Versorgung vor Ort statt. Ja,
also klar. Da ist vor Ort ist eben auch häufig, oder nicht häufig, ist historisch so gewachsen, ist das AOK-System. Ne?
Genau.
Ja. Ja, gut. Aber ich sehe da mehr als nur ein bisschen Licht am Horizont. Ich habe da richtig Hoffnung, dass sich da was tut. Die ersten Schritte scheinen ja auch gemacht zu sein, was Sie beim Zuzahlungsstatus sagten, aber auch, dass man über jetzt im AOK, in der AOK-Welt über die rechnungsbegründeten Unterlagen nachdenkt und was da zu ändern, zu verbessern ist und gilt, wie es da prozessual.
Ja, die Teilnahme am Projekt, die zwingt uns dazu. Also das meine ich positiv, ne? Ja. Nicht zwingen im Negativen, sondern, und das ist genau das Schöne, dass wir genau dahin geschubst werden. Jetzt, das ist genial.
Ja, es profitieren aber am Ende, das haben wir am Anfang unseres Gesprächs festgestellt, beide davon.
Absolut.
Ja. Michael, ich komme bei dir mal zur letzten Frage jetzt. Wünsch dir was? Welche Prioritäten sind denn aus unserer Sicht der Opta-Data gesetzt in Bezug auf die Mehrwerte durch die EVO und ja, was ich feststelle, rapide zunehmend Digitalisierungsgrad in den Hilfsmittelbetrieben?
Ich wünsche mir da gerne was, aber ein bisschen werde ich mich wiederholen, weil das, was Frank schon gesagt hat, ist eben die Sichtweise im gesamten Piloten. Aber ich greife mal drei Themen raus. Und das erste, das ist eben Workflows statt Bilder, strukturierte Daten. Das ist das, was wir brauchen. Und ich glaube, es ist auch schon rausgekommen, warum wir diese brauchen. Ja, weil sie entlasten die Leistungserbringer, kein Scannen oder PDF erzeugen oder so etwas. Die Kassen. Ja, Automatismen, Prüfungen, Dunkelverarbeitungen. Mhm. Aber auch wir als Abrechnungshaus können uns auf die Veredelung und Korrektur von Daten und damit auf unsere Kernkompetenz konzentrieren, statt große Berge an Papier zu prozessieren. Und das ist ein sehr frommer Wunsch, der jetzt aber wirklich durch die Einführung der Telematikinfrastruktur, unter anderem der E-Verordnung, aber wie wir auch schon gelernt haben, eben nicht nur in eine greifbare Nähe rückt, auch wenn diese Nähe zeitlich wahrscheinlich noch ein paar Jahre weit entfernt ist, bis wir da wirklich einen 100% Durchstich haben. Was ich noch ganz, ganz, ganz wichtig finde, und auch da komme ich so ein bisschen zurück zum Anfang unseres Gesprächs, ist die tatsächliche Vernetzung aller Beteiligten, aber insbesondere Arzt und Leistungserbringer. Da kann ich auch die ein oder andere Geschichte aus meinem persönlichen, Erfahrungen berichten. Ich kriege ja auch Einlagen. Und ich glaube, ich hatte noch nicht den Fall, dass ich eine Einlagenverordnung hatte, die danach nicht nochmal neu ausgestellt werden musste. In der Regel auch tatsächlich mit den Worten des Arztes, der da sagt, Michael, sprich mal mit deinem Leistungserbringer, der kennt sich da aus. Und dann sagt er mir am Ende, was hier zusammenpasst und was wichtig ist. Ja. Und ich finde, dass mein Hausarzt da sehr engagiert ist. Er ist erreichbar, er arbeitet eng mit den Leistungserbringern zusammen, er erklärt mir Sachen und nimmt sich wirklich Zeit. Zeit eben dann auch für das Administrative, für eben die Bürokratie. Und diese Bürokratie und das Administrative ist heute ein Zeitfresser, weil es diese Medienbrüche gibt, weil teilweise dann ich als Versicherter, wenn dieses Gespräch irgendwie am Ende eines Quartals stattgefunden hat, ja auch wieder zum Hausarzt muss, um die Versichertenkarte zu stecken. Also irgendwie viel Arbeit für alle. Es funktioniert am Ende, aber ja, es ist sicherlich nicht der optimale Prozess und das muss zukünftig einfach einfacher gehen. Echte Workflow-Prozesse, Arztsystem, Leistungserbringersystem, und ich rede jetzt hier eben nicht nur von KIM, unstrukturierten Textnachrichten, sondern wirklich vom Anpingen aus dem einen ins andere System und umgekehrt, damit sowas zukünftig ohne Telefon, ohne Fax und ohne Hinfahren und Abholung einer Verordnung stattfinden kann. Und das ist jetzt, ja, nach all der Zeit, nach den 3, 3,5 Jahren, die das Projekt jetzt schon läuft, vielleicht auch ein persönlicher Blick auf den Piloten. Und den Begriff benutze ich sehr, sehr gerne, dass die Einführung der TI und der E-Verordnung rückblickend betrachtet werden wird mit echten Mehrwerten. Und das ist etwas, was ich vor, sagen wir mal, 2 Jahren so auch noch nicht wahrgenommen habe, dass sich da alle Stakeholder gemeinsam Gedanken über die Mehrwerte machen, sondern eben nur über die Digitalisierung des Status Quo. Das hat sich geändert. Es hat sich vielleicht auch ein bisschen durch unseren Piloten geändert, aber es hat sich Gott sei Dank nicht nur in unserem Piloten geändert. Ja, also auch mit Blick auf andere Pilotprojekte, mit Blick auf die Aktivitäten der Gematik und der anderen Stakeholder sind diese Mehrwerte in den Fokus gerückt. Und ich glaube, bis wir wirklich die voll digitale Abrechnung haben, die Automatismen beim Leistungserbringer bei der Kasse, die Workflow-Prozesse über die Systeme hinweg. Bis dahin ist es noch ein langer, langer Weg, der auch deutlich über das Einführungsdatum der E-Verordnung hinausgeht. Aber Klar. Alle haben dieses Ziel. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Ergebnis der letzten 3,5 Jahre.
Ja, da hast du quasi mein Fazit schon mir vorweggenommen, kein Problem. Ich sehe es genauso wie du. Ja, macht ja nichts. Aber dafür ist mir ein anderes Stichwort noch eingefallen, wo ich bei Herrn Rudolf nochmal fragen muss, weil er auch Heilmittelexpertise hat. Du hast von deinen Einlagen gesprochen und dass das Rezept da mehrfach nachgebessert werden musste. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das in den richtigen Zusammenhang bringe, aber ich kenne das Stichwort Blankoverordnung aus dem Heilmittelbereich. Wäre das für den Hilfsmittelbereich, wenn ich das Thema denn richtig verstanden habe, wäre das auch was für ein Hilfsmittelbereich?
Ja, das ist politisch sehr brisant. Also ich möchte, da wir da jetzt ein klares Ja oder Nein geben. Also ich glaube, wir müssen, was den Einstich betrifft, wir müssen da unser Mindset ändern, ein bisschen entspannter werden. Und die Verordnung ist der medizinische Einstich. Den brauchen wir auch weiter. Wir brauchen den Mediziner zwingend, weil die Hilfsmittelversorgung Bestandteil einer Therapie ist oder eines Therapiesettings. So, aber wir sollten wirklich sagen, das ist aber nicht der Siebensteller und das haut nicht zu 100% der Indikation ist. Wir haben im Hilfsmittelbereich als einziger Leistungsbereich die Besonderheit, es gibt einen therapeutisch-medizinischen Einstich und die originäre Versorgung spezifiziert der Hilfsmittelleistungserbringer. Und genau dieses Vertrauen haben wir in denen, sollten wir auch auf aufbauen statt abbauen und nicht wegen irgendwelchen Formalismen ein Leistungserbringer, Versicherte oder die Kostenträger zehnmal zum Arzt treiben, der auch nur die Augen rollt und sagt, oh, ja, sondern sagen, komm, das passt so. Und da gibt es eben genau in dem Pilotprojekt auch Möglichkeiten des Pingens, wie Michael Gelhardt sagte, dass man genau sowas künftig auch sozusagen im besten Fall nutzdatenbasiert sogar abfräst, ja, oder eben dann auch über Kim, whatever, das ist ja auch nicht so schlimm, aber dass man eben genau diese Mehraufwände, die zu keinem Versorgungsoutput der besseren Natur führen, ja, dass man da versucht oder das nicht noch versucht, machen muss, dass man das künftig lässt, ja. Und genau, das ist mein Petitum, dass wir da entspannter werden. Blankoverordnung würde ich ungern wählen, das Wort entspannter sein. Wir brauchen einen therapeutischen Einstich, der muss aber nicht formal juristisch zu 1000% stimmen. Wenn da Einlagen draufsteht, von mir aus noch vielleicht 1-2 Konkretisierungen, dann ist das okay und der Leistungserbringer kümmert sich um den Rest, weil er es kann.
Ja. Okay. Stichwort war mir gerade so in den Kopf gekommen. Musste ich doch nochmal nachhaken.
Ja, ja, hab ich aber verstanden.
Jetzt versuche ich mich nochmal am Fazit von beiden Podcasts, die wir hatten jetzt zum Thema E-Verordnung. Also was ich so mitgenommen habe, es wird noch ein bisschen dauern. Ja, bis das alles rund ist. Ich sehe aber auch, dass da mit Hochdruck dran gearbeitet wird, dass alle im Prozess Beteiligten letzten Endes, ja, es schlanker halten wollen, es besser machen wollen. Nichtsdestotrotz wird sicherlich zum Stichtag auch noch Parallelverfahren geben. Die komplexe Versorgung haben wir auch angesprochen. Aber wichtig ist eben, dass das alle begreifen, dass die EVO die Chance ist, sich auch von Ballast zu trennen, ja?
Ja.
Den die alten Prozesse in den letzten Jahrzehnten hatte aufgebaut haben. Ja, ich wünsche Mut allen Beteiligten, gegenseitiges Vertrauen, das Stichwort nehme ich von Ihnen nochmal auf. Ganz wichtig finde ich das auch. Und dann Step by Step. Meine Herren, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Danke auch von mir.
Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Expertentalk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.